Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch. Das ist Bern einfach vom 20. Februar. Diese Woche für Sie am Mikrofon ist der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotti. Wir starten direkt mit dem ersten Thema vom Tag. Ein Tag vor der Bundestagswahl in Deutschland soll es im Schweizer Zuhause von der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel zu einer Demo gegen rechts kommen. Die Alice Weidel lebt mit ihrer Ehefrau und den zwei Söhnen zum Teil in Einsiedeln. Die Demonstration findet gemäss Aktivisten in Solidarität mit den grossen Demonstrationen gegen rechts in Deutschland statt. Ausschlaggebend für die Demonstration dürfte gemäss 20 Minuten Diskussion und Steuerzahlungen von Alice Weidel sein. Sie zahlt ja ausschließlich in Deutschland Steuern, weil es eben ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Stefan, überrascht es dich, dass es zu dieser Demo kommt oder eher Verzweiflungstat?
Nein, in erster Linie bin ich begeistert, denn wir sollten das wirklich langsam wissen, wenn es irgendein Problem gibt, es Wirtschaft schwächelt, Kriminalitätsrate steigt, dann braucht es einfach eine Demo gegen rechts und das Problem ist gelöst. Das hat sich in Deutschland hervorragend bewährt in den letzten Jahren. Wir müssen das unbedingt als Exportartikel in die Schweiz bringen, dann sind wir auch alle problemlos. Es ist ziemlich absurd, das Ganze. Zumal die AfD in der Schweiz nicht zur Wahl steht. Und wenn jetzt zum Beispiel der Ueli Maurer der AfD eine Videobotschaft schickt, findet man, was hat der im deutschen Wahlkampf verloren. Und jetzt bringen ein paar so Vögel den deutschen Wahlkampf in die Schweiz sogar. Also wenn da der eine etwas macht, dann ist es nicht gut, aber selber dürfen wir. Ist sehr absurd. Es gibt übrigens auch noch eine Gegendemonstration von Massvoll und Nicolas Remoldi. Das heisst, es werden wahrscheinlich, keine Ahnung, sind es ein paar Dutzend oder sind es 200-300 Leute, blöds Einsiedeln rumstehen. Die Alice Weidel selber natürlich nicht, weil am Sonntag wird gewählt. Die hat wirklich ein Wichtiges zu tun und vor allem zu Deutschland und nicht zu Einsiedeln. Also die ganze Sache ist ein völliger Witz, aber man macht einfach ein bisschen mit.
Ich also sehr humorvoll gefunden, wie Alice Weidel darauf reagiert hat, respektive ihre Pressesprecher. Der lässt ausrichten, sie könne aus terminlichen Gründen nicht an der Demo teilnehmen. Doch sehr viel Humor dabei. Was mich eher schockiert, ist, dass man jetzt wirklich sich gezielt den Wohnsitz in Einsiedeln raussucht und wirklich dort demonstrieren will, was dann doch ein sehr persönlicher Bereich ist, dass man sagt, man ist bereit, eine Demo gegen rechts in Einsiedeln zu machen für die deutsche Politik. Dabei sagt man ja, oder hat man auch mit können lesen, dass sie in Einsiedeln sehr gut eingelebt sind und dort sehr, sehr friedlich leben. Und jetzt kommt so ein bisschen die linke Seite, um die Demo zu machen. Für mich ist ein bisschen die Verzweiflungstat von links jetzt irgendwie auf den Zug aufzukumpen, um das auch in die Medien zu bringen, um ein Bild herzustellen, dass wir in der Schweiz das auch haben, grosse Demonstrationen gegen rechts. Ich habe eher das Gefühl, das wird eine kleine Angelegenheit. Oder ich lasse mich davon überraschen, dass die Linken das wie in Deutschland mit ganz, ganz viel Hilfe anbringen, die Leute dort zu mobilisieren.
Wir haben garantiert Zugewanderte, die mehr Probleme machen als die Alice Weidel. Die hat, glaube ich, noch nie irgendwie das Einsiedeln marodiert, so wie ich weiss, sonst hätten wir davon gelesen. Und es ist eigentlich nicht eine Demo gegen rechts, es ist eine Demo gegen Person. Und wie du sagst, ihren persönlichen Bereich, dort, wo sie wohnt. Es ist im Prinzip nichts anderes als Hass und Hetze gegen Einzelpersonen mit einer anderen Meinung. Genau das, was die gleiche Seite immer rechts anlastet, dass sie Hass und Hetze verbreitet, trägt die jetzt auf die Strasse einzeln. Das ist wieder die Doppelmoral, dass Wasser predigen und Wein trinken und wirklich selber den Hass und Hetze beführen. Und wie du sagst, sie reagiert sehr souverän. Sie ist sich das ja gewöhnt. Sie ist in der eigenen Heimat. Sie kann ja nie nicht hin. Darum wohnt sie ja in der Schweiz übrigens. Da kann sie sich noch frei bewegen. In Deutschland wäre das ja gar nicht mehr möglich. Und jetzt probiert man ihr das auch noch matig zu machen. Und die ganze Steuergeschichte übrigens, das ist völlig absurd, wie du richtig sagst. Wir haben Doppelbesteuerungsabkommen. Ich glaube, Alice Weidel würde sich nicht irgendwelche Blödsinn leisten, steuerlich. Das kann sie sich gar nicht leisten. Das ist alles ganz klar geregelt und bei anderen Leuten hat man auch kein Problem damit.
Es ist aber immer noch ein Talent der Linken. Das bringt nur Linke an, sich tatsächlich zu beschweren, dass man zu wenig Steuern zahlt, sich noch dafür einzusetzen, dass man in beiden Ländern Steuern zahlt. Dabei ist es sehr, sehr sinnvoll, dass wir überhaupt die Abkommen haben, damit eben der Staat den Bürgern nicht noch mehr Geld aus den Taschen zieht. Ich bin doch irgendwie jetzt erstaunt, dass das Ganze jetzt bis auf Einsiedeln geht. Ich glaube, der Effekt für die Wahlen, der wird 0,0 sein. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass man wird, wenn man jetzt am Samstag die Medien liest, dass man ganz viel wird darüber können lesen, dass es wahrscheinlich Lesereporter hat, die Bilder einschicken, dass man live noch einen Ticker macht und mit den Leuten redet, wie schlimm jetzt Alice Weidel und die AfD ist. Eher so ein bisschen ein Aufbauschen für eine Demo, wo, ja, wo man kann, getrost ignorieren kann.
Ich glaube, die Leute, die am Samstag demonstrieren, die werden am Sonntag ziemlich einen Kater erleben. Ich gehe wirklich davon aus, dass die AfD in der Umfrage zu tief klassiert wird. Es gibt immer noch sehr viele Leute, die sich nicht trauen, bei einer Umfrage zu sagen, dass die AfD wählt. Ich gehe davon aus, dass sie wesentlich mehr sogar noch schafft, als man ihr sowieso schon zuspricht. Das heisst, lassen wir die ein bisschen früher einsiedeln und geniessen dann am Sonntag ihre Missstimmung, die sicher wird aufkommen.
Wir kommen zum zweiten Thema. Die schriftliche Schlussprüfung im Fach Allgemeinbildung soll für alle Berufsausbildungen verschwinden. Heute besteht die Note im Fach aus einer schriftlichen Abschlussprüfung, einer selbstständigen Vertiefungsarbeit und der Erfahrungsnote. Neu soll anstelle von dieser eben schriftlichen Schlussprüfung sollen die Lehrlinge ihre schriftliche Schlussarbeit noch in einer mündlichen Prüfung verteidigen. Und jetzt zeigt sich, die Lehrer stellen sich der wie der Tagesanzeiger aufgrund von diversen Mails vom Zürcher Verband der Lehrkräfte schreibt. Gute oder schlechte Entscheidung, die Prüfungen wollen abschaffen?
Ist wahrscheinlich pragmatisch. Vermutlich haben die Prüfungsorgane einfach gemerkt, dass die heutigen Lehrabgänger nicht mehr Deutsch können. Und es ist sicher wahnsinnig mühsam, die Arbeiten zu korrigieren, weil das ist das Problem. Man könnte nicht mehr Deutsch. Die Jugendlichen können das wirklich einfach nicht mehr vermittelt über und können am Schluss von ihrer Schulzeit und wahrscheinlich auch am Schluss von der Lehre kaum irgendwie eine Bewerbung schreiben, selber verfassen. Ich glaube, es ist Ausdruck von der allgemeinen Entwicklung, dass man einfach immer weniger verlangt. Man hat es wie aufgegeben. Man merkt, oh, die Schüler kommen nicht mehr mit und statt dass man gegen das etwas würde tun, geht man einfach an und schraubt das Niveau ab. Und dann gibt es so Unsinn wie Schreiben nach Hören. Das haben meine Kinder in der Primarschule noch vermittelt bekommen. Und Jahre später musst du dann schauen, dass all die Fehler, die sich eingeschlichen haben, wieder irgendwie aus den Grind rausbringst. Man senkt einfach das Niveau allgemein, damit man auch den Schwächsten noch gerecht werden kann und die sich nicht schlecht fühlen. Und ich könnte mir vorstellen, das gehört in das Kapitel, dass man einfach probiert, ihnen das Leben noch leichter zu machen. Ich glaube nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Berufslandschaft Schweiz durch das gestärkt wird. Ist noch lustig, im Artikel steht quasi, das, was sie jetzt sollen machen, müssen in Zukunft, nämlich quasi eine Abschlussarbeit daheim, das können ChatGPT in ein paar Sekunden für sie erledigen. Also wäre es wirklich nicht schlecht, wenn die müssten in einen Raum hocken mit einem weißen Blatt Papier und einfach eine schriftliche Arbeit machen, wie wir es vorher auch müssen machen. Wir haben noch eine Sekprüfung gehabt zu meiner Zeit. Gut, ich bin immer ganz jung, aber ich sage nur, das hätte halt gelehrt, um da auf einen bestimmten Tag irgendwie wirklich einfach dich vorzubereiten und dir Mühe zu geben und die Leistung an Ort und Stelle zu bringen. Und das tut nicht schlecht.
Wenn man sich auch die Zahlen anschaut, die letzte PISA-Studie, es ist ja so, dass 25% der 15-Jährigen gar nicht mehr in der Lage sind, einen einfachen Text überhaupt zu lesen und zu verstehen. Wir sind aber gleichzeitig das Land, das in der OECD am meisten Geld pro Schüler ausgibt für Bildung. Es sind $26,000 pro Schüler. Und für mich eher ein Anzeichen von der Kapitulation, dass man wirklich fast aufgegeben hat, dass man die Prüfung macht, weil man sieht, die Resultate müssen irgendwo miserabel sein. Andererseits das Argument mit ChatGPT finde ich irgendwo ein gefährliches Argument. Ich habe tatsächlich in meiner Uni-Zeit selber als Nachhilfelehrerin gearbeitet und habe das Fach als Nachhilfe unterrichtet. Und man sagt ja, vor allem in dem Artikel stellen sich ja die Befürworter von dieser Abschaffung darauf, dass wir ja alles nachschauen können. Das sei jetzt die Realität. Also das Abfragen von Fakten mache ich nicht mehr so Sinn. Meine Realität, die ich dort erlebt habe, ist, dass es eben nicht so ist, dass sie auch nicht in der Lage sind, so Sachen nachzuschauen und nachher auch wiederzugeben, sondern im Gegenteil, es war eine grosse Hürde für die gewesen. Und gleichzeitig muss man ja auch sehen, immer mehr Lehrbetriebe machen ja eigene Prüfungen vor, dass ihre Lehrlinge aussuchen. Also man hat da irgendwie auch ein Misstrauen gegenüber der SEC-Ausbildung, dass man private Tests macht. Und auch für den Arbeitgeber im Nachhinein, glaube ich, macht der Kind oder der Jugendliche das Leben wie nicht einfacher, sondern sie werden dann eher private Herausforderungen bei der Arbeitssuche ausgesetzt.
Natürlich kannst du heute alles nachschauen, das ist die ganze Welt im Hosensack. Es macht wahrscheinlich wirklich auch Sinn, wenn man ein Kind heute beibringt, wie man druckte Fahrpläne am Bahnhof genau liest oder von mir aus auch eine Landkarte studieren. Für da haben wir Google Maps und die SBB-App und so weiter. Aber Textverständnis ersetzt das Ding nicht. Und wie du richtig sagst, man muss auch noch wissen, nach was man sucht, um etwas zu finden. Und offensichtlich sind sie mit dem schon überfordert. Und ich finde es ganz gefährlicher Weg, weil die Schweiz hat mit dem dualen Bildungssystem wirklich weltweit einfach eine grandiose Geschichte. Das ist so hervorragend. Da sind so viele Länder, lassen sich mittlerweile inspirieren und sagen, die Schweizer machen etwas sehr richtig. Aber wenn man natürlich das Niveau abschrauben auf allen Ebenen, dann nützt uns das beste Bildungssystem, also quasi das Bildungsform mit dem dualen System nichts mehr, weil dann einfach das Niveau allgemein sinkt. Also ich verstehe nicht, wieso man da und muss an Zeug, die funktioniert, umschrauben. Das ist so ein Elend. Es gibt einfach so viele Gremien, die nichts anderes tun, als den ganzen Tag studieren. Was könnte man dann einfach noch anders machen? Wenn man die nicht hätte, dann würden wir ihre Löhne sparen. Steuergelder und man hätte nicht immer wieder irgendwelche neue Klamauk-Ideen, die sowieso nicht funktionieren und nach ein paar Jahren wieder rückgängig gemacht werden.
Man sieht jetzt auch, dass es Widerstand gibt, auch außerhalb der Lehrer. Und zwar die FDP wehrt sich dagegen mit einer Motion, aber auch einer Petition. Und ich finde das strategisch gesehen einerseits sehr, sehr schlau und zweitens auch thematisch unglaublich wichtig, weil es ist ein sehr emotionales Thema. Und ich glaube, gerade als Eltern, wenn du Kinder in der Lehre hast, willst du doch, dass die möglichst beste Ausbildung bekommen, nicht das Niveau runtergeschraubt wird. Und ich habe das Gefühl, die Bevölkerung sieht das ganz, ganz anders als all die Bildungsexperten, die jetzt auf die Idee kommen, dass ChatGPT ja für alle verfügbar steht und darum müssen wir keine Fakten mehr über Demokratie, über die Schweiz und über unsere Grundwerte irgendwie wissen. Ich habe das Gefühl, die FDP könnte noch wirklich damit Erfolg haben und eine Punktlandung machen.
Ja, die entdecken jetzt gerade ein bisschen Bildungspolitik. Das ist sicher gar keine blöde Idee. Aber mein Vorschlag wäre, man könnte auch die Autofahrprüfung abschaffen. Weißt, das kann man auch daheim auf dem Rennsimulator, auf dem Computer üben. Das wäre auch noch so eine Möglichkeit. Weil es ist einfach zu viel Druck für die jungen Menschen, wenn die müssen, ein Regelwerk lernen und dann immer die Geschichte auf der Straße mit dem Fahrlehrer. Es ist alles viel zu mühsam. Weg mit dem Seich. Und dann haben wir es alle friedlich.
Wir kommen zum dritten Thema vom Tag. Vor 2 Wochen ist ein Rentner im Regionalzug von einem Asylsuchenden auf Afghanistan spitalreif geschlagen worden. Der Fall hat für Schlagzeilen gesorgt, doch wie die NZZ jetzt schreibt, ist eben ein wichtiges Element bisher im Dunkeln geblieben. Der Afghan sollte nämlich bereits polizeilich bekannt gewesen sein und schon früher durch gewalttätige Aktionen aufgefallen. Weil aber die Anforderung an die Untersuchungshaft hoch sei, sei der Mann angeblich zunächst auf freiem Fuß geblieben. In Wahrheit zeigt sich, dass der Beschuldigte eben schon kurz vor seiner Tat nach seiner Tat in Untersuchungshaft war. Es bestehe keine Gefahr mehr von ihm. Also man hätte da als Behörde doch richtig reagiert.
Ja, ich war im Appenzeller Bähnli. Ich war früher selber viel Fahrgastin. Meine Tochter fährt jeden Tag mit dem Bähnli in die Schule. Es ist nicht so lustig, wenn man das hört. Aber auch in einem kleinen Bummler-Bähnli kann natürlich so etwas passieren. Ja, es ist halt eine Geschichte, ein Einzelfall von vielen Einzelfällen. Ganz prickelnd finde ich auch, wie die NZZ dann festhaltet, ja, es hat jetzt wirklich schon ein paar Zwischenfälle gegeben mit Afghanen, verweist auf Deutschland, verweist auf Fälle in der Schweiz, aber es gäbe keinen Nachweis dafür, dass bestimmte Nationalitäten häufiger kriminell werden als andere. Ich weiss, man kann mit Statistik eigentlich alles nachweisen. Du kannst wahrscheinlich auch nachweisen, dass Katzen eigentlich gar nicht gerne Mäuse haben, wenn du die richtigen Zahlen und Daten verwendest für das. Aber ein bisschen gesunder Menschenverstand, Entschuldigung. Es ist halt einfach so, wenn ein Schwede oder ein Holländer in Zug steigt, passiert in der Regel weniger, als wenn es jemand aus Afghanistan macht. Was ja nicht heisst, dass alle kriminell sind oder böse Leute, aber go with the art, sagen die Engländer, berechnen halt einfach die Wahrscheinlichkeit und sie ist höher und das zeigt auch jede Kriminalstatistik. Ich weiss gar nicht genau, wie die NZZ zu einer mutigen Aussage kommt.
Ich habe mir aber dafür tatsächlich die Statistiken angeschaut und zwar das Entscheidende ist, oder? Wenn man sich die Afghanen in der Schweiz anschaut, Jahr 2023, gibt es etwas, das nennt sich die Belastungsrate. Das ist eigentlich so etwas Entscheidendes, wieso man überhaupt kann über Ausländerkriminalität diskutieren kann. Das ist die Anzahl Beschuldigte pro 1000 Einwohner, oder? Und bei den Afghanen sind es 21,8 pro 1000 Einwohner. Und wenn man das vergleicht mit der ausländischen Bevölkerung total, dort sind es nur 12,2 pro 1000 und bei den Schweizer nur 6,2. Also es ist ganz klar, dass man sieht, eben pro 1000 Einwohner, dass dort die Zahl natürlich massiv erhöht ist. Ja, jetzt kann man als NZZ schon behaupten, es liegt ja an den soziodemografischen Umständen und man könne das nicht auf Nationalität zurückbeziehen. Andererseits muss man sagen, es sind Menschen, die natürlich mit ganz anderen Wertesystemen in unser Land gekommen sind. Wir müssen erst gar nicht reden über das Bild, das sie haben von Frauen, über Ehre und Freiheit auch von Frauen. Darum finde ich von der NZZ eher ein schwacher Standpunkt, das jetzt einfach so abzuhandeln, als wäre das ein gegebener Fakt und alles klar.
Ich glaube, den Menschen sind die soziodemografische Geschichte auch mittlerweile wurscht. Sie wollen einfach nicht abgestochen und abgeschlagen werden. Und es geht ja um die Qualität des Verbrechens. Es gibt in jeder Nationalität, in jeder Bevölkerungsgruppe gibt es schwarze Schafe, gibt es Kriminelle. Aber die sinnlose Gewalt aus dem Nichts raus. Also der Mann hätte den Rentner nicht kennt. Der steigt in den Zug, sieht den Mann und schlägt ihn grün und blau. Und das kann auch sein, dass das mal ein hochbesoffener Schweizer im Ausgang macht, selbstverständlich. Aber so mit am helllichten Tag aus dem Nichts raus, eine sinnlose Gewalt, da gibt es einfach einen Zusammenhang mit der Herkunft. Das kann man nicht wegreden. Und das ist das Elend von der heutigen Zeit. Statt sich ein Problem zu stellen, oder anders gesagt, um sich dem Problem zu stellen, um es zu lösen, muss man es zuerst mal anerkennen. Wenn man aber natürlich einfach dieser unangenehmen Wahrheit aus dem Weg geht, dann wird man das Problem nie lösen. Wir müssen einfach offen darüber reden. Das macht aus uns kein Rassist oder was auch immer, sondern es ist einfach ein Problem klar adressieren, erkennen und lösen.
Im letzten Thema vom Tag geht es um einen Freispruch für einen Berner Polizist. Im Januar 2021 haben mehrere Berner Journalisten den Einsatz von der Polizei gegen Nordafrikaner beobachtet und den Vorfall nachher in der Zeitung mit dem von der Tötung von George Floyd verglichen. Die Journalisten vom Bund und der Berner Zeitung, die zufälligerweise anwesend waren, haben das Verhalten der Polizisten als brutal, rücksichtslos und unverhältnismäßig beschrieben. Daraufhin ist gegen die beiden Polizisten Anklage erhoben worden. Und jetzt schreibt die Berner Sicherheitsdirektion, dass eben klar feststeht, auch nach dem Urteil vom Berner Gericht, dass der Polizeieinsatz strafrechtlich nicht relevant gewesen sei. Kein einziger von den erhobenen Vorwürfen der Medien hätte sich erhärtet.
Habt ihr gerade einen Redaktionsausflug gehabt, zufällig, wo der Polizeieinsatz war? Oder wieso seid ihr eigentlich herumgestanden?
Das weiss man nicht. Es steht einfach, okay. Sie sagen zufälligerweise anwesend gewesen.
Müssen wir mal so annehmen und glauben, offensichtlich. Ist für mich so ein typischer Fall, dass Journalisten, ich nehme mich da nicht aus, vielleicht ein bisschen Demut sollten lernen. Wir haben nicht von allem eine Ahnung. Zum Beispiel von Polizeiarbeit und Polizeieinsätzen. Wenn ich einen Polizeieinsatz sehe, als Zivilist, als Laie, kann ich nicht beurteilen, ob der adäquat ist oder nicht. Ich kenne die Vorgeschichte nicht. Ich kenne die Gefährdungslage nicht. Packen, die bewerfen den natürlich nicht mit Zuckerwatte, die packen den natürlich, weil er sich wahrscheinlich auch wehrt, weil er strampelt, weil er potenziell gefährlich ist, auch für Dritte. Also muss man gewisse Gewalt anwenden. Man kann ihn auch nicht, ich weiß auch nicht, auf einer Bar ins Auto oder auf einem Drohne ins Auto tragen, sondern man muss ihn halt in das Auto rein irgendwie schupfen, damit er reingeht. Er will ja wahrscheinlich nicht in das Auto. Also es ist für Journalisten völlig unmöglich, das wirklich zu beurteilen. Und dann schreibt man schnell einmal, es sei ein brutaler Einsatz gewesen. Ich glaube, ein Einsatz, wo ein Mann oder zwei Männer einen anderen Mann überwältigen, der sieht einfach immer brutal aus, weil das ist eine Kampfsituation quasi. Aber sie haben jetzt offensichtlich gehofft, die Schweiz hätte so den nächsten George Floyd im Petto und das werden wochenlang die Schlagzeilen fühlen. Und das ist jetzt ein bisschen in die Hose gegangen.
Gerade auch, wenn man die Sicht der Polizisten sieht, oder? Die haben grundsätzlich einen sehr schweren Stand in den Medien. Also es wird schnell nach eben übertriebener Härte geschaut und gleichzeitig, was die sich aussetzen müssen. Ich meine, wenn man schon Bilder aus Zürich sieht, von linksextremen Demonstrationen, wir hatten den Fall gehabt, dass ein Einsatzleiter von 12 Demonstranten mit Eisenstangen verprügelt worden ist. Und das ist ein extrem schwerer Stand, was du dich aussetzen musst als Polizist, was du alles musst ertragen musst. Und dann noch in den Medien wirst du durch den Dreck gezogen, sobald irgendwelche Berner Journalisten deine Verhaftung beobachtet. Das andere ist auch noch speziell an dieser Geschichte, ist noch mehr falsch gelaufen mit den Medien. Und zwar hat bei der Berichterstattung vom Bund und der Berner Zeitung ist auch ein Zitat von einem Rechtsmediziner verwendet worden, wo eben der Vergleich mit dem Fall George Floyd nach Leid. Dabei hat es sich aber um ein Archivzitat gehandelt und der Rechtsmediziner hat dann selber müssen eingreifen bei der Redaktion und sich beschweren. Also ganz viel auch falsch gelaufen aus der Medienseite her.
Ja, das passiert eben, wenn du überall auf eine Sache gehst als Journalist. Und man muss schon sehen, als Polizist, du schützt die Bevölkerung von irgendeinem, der potenziell gefährlich ist und gleichzeitig stehst du immer mit einem Fuß selber halb im Gerichtssaal, weil man da jederzeit vorwerfen kann, du hättest nicht verhältnismäßig agiert in deiner Rolle. Und irgendwo ist das sehr schwierig, weil das sind ja alles Sachen, die sich in Sekundenbruchteilen abspielen. Du kannst ja nicht vorher zuerst ein bisschen im Kreis hocken und darüber reden, wie du das jetzt gerade wirst machen, sondern das Ereignis kommt aus dem Nichts aus und du musst schnell handeln und reagieren. Und das kannst du gar nicht irgendwie einfach immer verhältnismäßig machen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal der Polizei eine Lanze breche, aber ich muss es heute offensichtlich machen. Das machen sich die Journalisten einfach ein bisschen zu einfach, wenn sie so aus den bequemen, warmen Redaktionsstuben aus die Arbeit von der Polizei beurteilen.
Darum meine Empfehlung, man kann sich sicher bei der Berner Polizei melden und als Journalist mal so eine Nacht zum Beispiel mitgehen, um das wirklich erleben, was sie dem ausgesetzt sind. Auch bei Demonstrationen, um wirklich zu sehen, was da auf die Polizisten zukommt und vielleicht sich mal auch ein kleines Verständnis schaffen, wie man kann reagieren, welche Möglichkeiten hat man überhaupt, ohne dass man auch sein eigenes Leben als Polizist muss überhaupt in Gefahr bringen. Das war es von Bern einfach an dem 20. Februar. Tun wir immer nicht vergessen, uns zu abonnieren, uns zu liken und euren Freunden weiterzuempfehlen. Und wir hören uns morgen wieder zu der gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz. Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch